Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Heute ist die 23. Folge. Warum betone ich das so? Nun, im Vorfeld dieses Podcasts habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, welches Thema wir denn in welcher Form in den letzten ein, zwei Jahren behandelt haben. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich in der Vergangenheit sehr oft Gesprächspartnerinnen und Partner eingeladen hatte, um über das Thema digitale Lehre, den Einsatz von Technologien in der Lehre, zum Beispiel KI, Metaverse, zu sprechen oder gar über den Status der Digitalisierung unseres Bildungssystems mit Professor Olaf Kölle beispielsweise. Über das Thema Content, insbesondere digitalen Content, habe ich allerdings noch nie ausführlich gesprochen. Dabei bilden didaktisch gut aufbereitete Lerninhalte natürlich ein wichtiges Element in digitalen Lernszenarien. Das wollen wir in der heutigen Folge nachholen und wollen darüber diskutieren, was eigentlich guter Content ist und was diesen ausmacht. Aber diese Frage muss ich natürlich wie immer nicht alleine beantworten. Wie immer habe ich mir dafür eine kompetente Gesprächspartnerin in mein virtuelles Studio eingeladen. Ich freue mich daher heute sehr, dass Dr. Christina Lauer meiner Einladung gefolgt ist. Sie ist Head of Content Development and Production bei der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Tochter der Klett-Gruppe. Sie ist zudem Agile Coach, UX-Designerin und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit der Entwicklung von Bildungsinhalten. Liebe Christina, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in den Podcast zu kommen und bin total gespannt auf unsere Diskussion.
Ja, vielen Dank, André. Ich freue mich auch, heute da zu sein und vor allem auf unser Gespräch.
Bevor wir jetzt anfangen, ich habe noch über ein anderes Thema nachgedacht, nämlich die Frage, wie nennen wir das denn eigentlich, über das wir diskutieren? Also ich habe es gerade kurz digitalen Content genannt oder digitale Lerninhalte. Ich habe mich aber dann dazu entschlossen, eher den antiquierteren Begriff, den man ja auch schon in den 90er Jahren verwendet hat, nämlich E-Learning-Content zu verwenden und meine damit alle Materialien und Ressourcen, die für Bildungszwecke in einer digitalen Form angeboten werden. Nur falls es Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sich die Frage stellen, warum wir denn gerade diesen Begriff verwenden, und er subsumiert im Grunde genommen ja digitale Lerninhalte, Online-Lernmaterialien, virtuelle Lernmaterialien, multimediale, interaktive, was auch immer. Da gibt's ja viele, viele Begriffe. Einsteigen möchte ich mit einer Frage zu zum Thema E-Learning-Content, die, glaube ich, im Zentrum des ganzen Themas steht, nämlich, was sind die wichtigen Elemente, die qualitativ hochwertigen E-Learning-Content eigentlich ausmachen? Ich weiß, Christina, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten wahrscheinlich. Aber wenn es jemand kann, dann bist wahrscheinlich du das.
Ich finde das gut, dass du die Messlatte sehr niedrig setzt. Nein, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wir sind uns da einig, dass es auf diese Antwort keine One-Size-Fits-All-Antwort geben kann. Also um das Ganze vielleicht ein bisschen zu umschreiben, was macht guten Content aus? Ich glaube, das kann letztendlich vor allem der Lernende entscheiden und der Lernende beurteilen. Und der Content ist der Beste, der genau dieses Learning Outcome, und da sind wir schon bei den ersten Fachbegriffen, also es geht darum, irgendwie den Lernenden glücklich zu machen und dass er das lernt, was er lernen muss. Und das sind sicherlich ganz unterschiedliche Sachen. Wenn wir, bleiben wir gerne bei dem Begriff E-Learning, keine Ahnung, wenn wir darüber reden, dass wir eine Verhaltensänderung hervorrufen wollen, brauchen wir sicherlich anderen guten Content, als, keine Ahnung, eine Checkliste zu haben, um in Zukunft irgendwelche Dinge abzuhaken. Also Fokus auf den Lernenden ist, glaube ich, so der beste Tipp an der Stelle, der aber nicht immer ganz einfach zu beantworten ist natürlich. Aber da gibt es ja auch die ein oder anderen Tipps und Tricks.
Zum Beispiel?
Also ich meine, es gibt zig E-Learning-Theorien, didaktische Art und worauf man sich berufen kann. Ich bin ein großer Freund, das weißt du, André, immer mal auch links und rechts über den Tellerrand zu gucken. Und du hast es in der Einleitung ja auch schon gesagt, ich bin UX-Designer oder UX-Designerin. Und da steht ja der User im Fokus. Und beim Learning Design, wenn wir denn diesen Begriff alternativ auch zum E-Learning benutzen wollen, geht es ja auch darum, den Lernenden im Fokus zu haben. So, und wenn ich mir Gedanken mache, was macht guten Content aus, dann habe ich natürlich einmal zwei Ebenen. Ne? Einmal die Ebene der Rahmenbedingungen für mich als Content-Ersteller. Also, und die ist sicherlich ganz unterschiedlich, ob ich jetzt, keine Ahnung, André, der Podcast ist sicherlich auch ein Lerncontent, ja. Du hast aber natürlich ganz andere, ja, sag ich mal, andere Rahmenbedingungen als jetzt, keine Ahnung, ein großer Konzern, der eine Datenschutzunterweisung ins Leben rufen möchte zum Beispiel. Und auf der anderen Seite natürlich den Lernenden, ja, auch die bewegen sich nicht alle konform in einem Umfeld. Wenn ich, habe ich gerade schon gesagt, ja, wenn ich zum Beispiel eine Verhaltensänderung hervorrufen möchte, ein Beispiel, ich habe viele E-Learnings im Bereich Gesundheitswesen für die professionelle Pflege auch begleitet und mitbetreut und geguckt, dass wir den Content dafür erstellen. Und da geht es darum, die Nadelstichverletzung zum Beispiel zu reduzieren. Und da muss ich sicherlich anderen Content zur Verfügung stellen, ja, als jetzt, wenn ich irgendeine Theorie erklären möchte oder ähnliches. Ja. Also vielleicht das in der Kürze, so sehr man das in der Kürze
macht. Jetzt vielleicht zwei Punkte, die mir dabei durch den Kopf schießen. Das eine ist, du hast es jetzt ja gerade so schon gesagt, man muss so ein bisschen auf diejenigen schauen, die man wahrscheinlich dann vor sich hat oder die irgendwann den Content in die Hand bekommen und damit lernen sollen. Ich kann mich noch entsinnen, ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch schon seit einer geraumen Zeit ich kann mich entsinnen, dass so gerade in den Anfängen war es oft so, dass man gesagt hat, naja, was bringt mir jetzt das E-Learning oder der Content? Ich kann ja auch theoretisch ein Buch lesen oder andere Dinge machen. Als dann der Content interaktiver geworden ist, hat man plötzlich mehr ein Gefühl dafür bekommen, dass man mit dem Content auch etwas anfangen kann oder dass er mehr liefert als vielleicht irgendwie ein plattes Buch. Jetzt hast du gerade das Beispiel gebracht mit den Nadelstichverletzungen. Ist das so ein typisches Beispiel, wo man sagen kann, naja, gerade die Interaktivität, die macht bei einem solchen Content dann vielleicht auch unter anderem eben einen wesentlichen Unterschied aus? Oder welche Methoden setzt man besser ein, um vielleicht auch den Lernenden irgendwie eine höhere Aktivität mit einem solchen Content zu vermitteln, beziehungsweise sie auch stärker mit einzubinden, zu integrieren?
Ja, Interaktivität ist dann natürlich eine Sache, aber da geht es natürlich auch um die Art des Contents, den man zur Verfügung stellt. Ne? Also du hast gerade schon gesagt, als E-Learning so anfing, da waren wir alle ganz glücklich, dass wir Texte nicht nur auf Papier hatten, sondern dann auch mal als HTML-Version in digitaler Form. Und dann kamen schon die ersten Bedenkenträger, oh Gott, lernen wir damit genauso gut wie mit irgendwelchen Büchern, du hast sie eben schon genannt. Interaktivität, ja, aber ich meine, gerade wenn es um so Verhaltensthemen geht, lernt man natürlich auch viel über visuelle Dinge, ja, über das Thema Videos. Und auch da muss man aber dann sagen, naja, aber durch das reine Konsumieren von Inhalten und an der Stelle zum Beispiel auch Videos, ist noch nicht gesagt, dass ich tatsächlich auch etwas lerne am Ende. Ja. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Interaktivität, ja, da auch dann an einzelnen Stellen den Content anzureichern, Fragen zu stellen, Reflexionen mit dem Content fortnehmen zu lassen durch die Lernenden. Und dann habe ich am Ende auch einen wirklichen Lerneffekt dabei und kann, da sind wir dann beim Thema, kann man denn überhaupt auch, wie beurteilt man denn eigentlich, ob Content jetzt erfolgreich war oder nicht oder ein E-Learning? Ne? Kann dann halt auch sehen, bleiben wir mal bei den Nadelstichverletzungen, vorher 100, hinterher 10, könnte sein, dass es erfolgreich war, oder wir haben vorher 100, hinterher 100, könnte sein, das E-Learning war nicht erfolgreich, oder wir haben das falsche Problem gelöst. Auch das sollte man nicht aus dem Hinterkopf, im Hinterkopf immer wieder haben.
Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, nämlich wie man so ein bisschen den Erfolg auch von E-Learning-Programmen misst. Also das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, ist natürlich naheliegend, wenn man solche praxisbezogenen Themen hat. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ich wollte vorher nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Wenn du jetzt in die Konzeption gehst und dir Gedanken dazu machst, wie so ein gesamtdidaktisches Konzept aussieht, wie berücksichtigst du dann genau den Teil, den du zum Beispiel auf die digitale Ebene legst und den Teil, der vielleicht außerhalb der digitalen Ebene stattfindet?
Ich versuch's mal, sonst musst du reingrätschen und mich in eine andere Richtung schubsen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, das habe ich ja eben schon versucht zu betonen, ist so ein bisschen sich Gedanken zu machen, wen habe ich denn da eigentlich vor mir als Lernenden? Ja, und da helfen tatsächlich, und da sind wir wieder so ein bisschen aus der Entlehnung aus dem UX-Design, solche Personas, ja, also dass ich sage, keine Ahnung, nehmen wir mal einen anderen Kontext, ja, Hochschule, das sind Personen, die irgendwie neben ihrem Beruf ein Studium absolvieren oder ähnliches, und wenn es da um digitalen Content geht, dann sitzen die vielleicht in der U-Bahn und wollen Content konsumieren oder, ja. Und das heißt also, ich muss mir schon sehr genau überlegen, für wen mache ich diesen Content, und mir vielleicht auch der Schwächen des ganzen Konzepts an der Stelle bewusst zu sein, zu sagen, naja, alle werde ich einfach nicht glücklich machen können, wenn ich einen Content erstelle. Ja, und der eine lernt vielleicht wirklich lieber mit irgendwelchen Texten, der andere konsumiert lieber Videos, der dritte hört sich das Ganze als Podcast an. Und da sind aber tatsächlich ja dann auch die Chancen, die wir heutzutage haben, das ist ja alles nicht mehr so ein Riesenhexenberg, wie es noch vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren war, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier digitalen Content, oh Gott, wenn ich davon jetzt eine Aufnahme mache, dann ist das ja ein Riesenakt. Heutzutage ist das ja so, sag ich mal, das macht man so nebenher noch, ja. Deshalb glaube ich, das ist so, die Herausforderung an der Stelle ist tatsächlich nicht mehr wirklich alle glücklich machen zu können, sondern möglichst viel anbieten zu können. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, was gucken wir uns eigentlich an intern? Du hast schon richtig gesagt, Content ist ja eigentlich nur ein Teil des Ganzen. Und dieses ganze Thema Learning Experience spielt ja auch da rein, dass ja viel mehr dazu gehört. Ja, wenn ich von E-Learning spreche, dann habe ich meistens in irgendeiner Art eine Plattform, in die das E-Learning eingebunden ist. Auch da, ne, wie unterstützt mich als Lernender dabei, diese Plattform am Ball zu bleiben, vielleicht auch Fragen stellen zu können. Ja, und auch ein Stück weit, und ich glaube, das ist einfach auch eine große Chance von E-Learning, dass, ich sag mal, echte Menschen dann doch irgendwo wieder die Dinge tun können, die sie tun sollten, im Sinne von Lehrenden, die dann tatsächlich auch Fragen beantworten können und sich intensiver mit den einzelnen Lernen auseinandersetzen.
Ja, genau, das war das auch, worauf ich hinaus wollte. Also quasi die Individualisierung auch der Lernpfade und die Möglichkeiten, die heutige Technologie bietet, um, sagen wir mal, frühzeitig zu erkennen, wo eigentlich die Wissenslücken einer Person sind, die sich mit diesem Content beschäftigt. Und das hast du in der Regel ja nicht, das ist ja in der Regel nicht der Bestandteil des Contents selber, sondern eher sozusagen der Rahmen, also du hast es gerade als Lernplattform beispielsweise beschrieben, die in irgendeiner Weise dann auch aufnimmt und wahrnimmt. Wie lernt denn derjenige eigentlich? Wie geht er vielleicht mit, weiß nicht, Wissenskontrollfragen oder anderen Dingen um? Wie interaktiv ist er denn und auch wie kontinuierlich ist er denn mit den Inhalten beschäftigt, um daraus dann auch ableiten zu können, was muss man ihm vielleicht noch an weiteren Content anbieten? Und wie du gerade auch schön gesagt hast, die Multimodalität spielt ja auch eine große Rolle. Also ob ich jetzt das Ganze mir nur durchlese, ob ich ein Video, einen Podcast oder andere Medien mir anschaue. Und auch daraus kann man ja dann schlussfolgern, was muss ich ihm eigentlich zur Verfügung stellen, damit seine individuelle Learning Experience auch besser wird und er natürlich dann auch zu den Zielen kommt. Absolut, sehe ich genauso. Früher, und ich meine, das weißt du ja auch noch aus der eigenen Studienzeit, war es ja immer so, dass man am Ende des Tages schöne Fragebögen verteilt bekommen hat, wo man als Studierender dann irgendwie anmerken sollte, ob der Kurs gut war, ob der Dozent gut war, ob die Inhalte gut aufbereitet waren und so weiter. Ich glaube, heute hat man ja dadurch, dass man ja schon digital unterwegs ist, natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, das auch, ich sag mal, intermediär abzugreifen. Also man muss nicht aufs Ende warten, sondern kriegt ja auch unmittelbares Feedback und kann das Feedback ja auch systematisch verarbeiten. Aber mit den Leuten einfach auch mal zu reden, ist, glaube ich, auch manchmal ein sehr guter Punkt, weil es dann vielleicht auch sehr frühzeitig auffällt, wo man vielleicht an den Bedarfen vorbei konzipiert hat und gearbeitet hat. Ja, das passiert ja dann manchmal doch, weil man immer ja denkt, naja, ist doch klar, was die irgendwie wissen müssen und was die brauchen, ne, und in welchem Kontext.
Es ist analog zum UX-Design halt, you are not the user, you are not the learner. Ne? Das ist einfach,
absolut.
Ja, also, und ich glaube, gerade so in dem akademischen Bereich ist man da sehr schnell, tappt man da in die Falle völlig am Bedarf vorbeizuschlittern, ja, weil man selber ja meistens, wenn man den Content erstellt, der größte Fachexperte überhaupt ist. Und da dann wirklich auch, ich sag mal, die Feinheiten abzugreifen, das kann man natürlich tun durch Fragebögen oder Ähnlichem. Aber auch da bei der Konzeption der Fragebögen sich wirklich nochmal Gedanken zu machen, okay, woran könnte es jetzt alles liegen, dass dieser Content selber versagt hat? Ja, habe ich vielleicht zu kompliziert geschrieben? War das Thema so trocken aufbereitet, dass ich ganz schnell die Lernenden verloren habe, weil sie dachten, okay, das muss ich jetzt auswendig lernen, aber verstehen tue ich es nicht. Ja, und der Bezug zu den Lernenden, zur Realität der Lernenden, wissen wir ja selber, dass das immer wieder auch einen abholt. Ja? Storytelling, all solche Dinge können dazu beitragen, dass ich Dinge viel besser und schneller lerne.
Absolut, absolut.
Aber da muss man halt reintauchen, ja, ne?
Tiefer. Ja, absolut, absolut, sehe ich auch so. Was ich halt besonders spannend finde, ist, wenn man jetzt mal vom akademischen Kontext so ein bisschen wegkommt, ist, dass Lernen, glaube ich, für die Zukunft, also sehr viel ja auch Reskilling, Upskilling sein wird, aber eben nicht in dem Sinne, dass man jetzt, so wie man das üblicherweise aus einem Studium heraus kennt, ein sechssemestriges Bachelorstudium absolvieren muss, sondern dass man eher in kleinen Häppchen lernt, wo es wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen schwieriger wird, den Content gut zu konzipieren, weil der Rahmen, in dem man sich dann bewegt, ja doch ein sehr spezifischer ist. Das heißt also, der Anwendungsfall ist wahrscheinlich ein sehr spezifischer. Also machen wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn es, sagen wir mal, um die Nutzung von bestimmten Tools geht oder wenn ich, keine Ahnung was, Aufzugsprüfer bin und ich stehe jetzt vor einem ganz neuen Aufzug, ja, der vielleicht eine spezielle neue Technik hat oder eine Lichtschranke, die ich vorher noch nie in der Form gesehen habe und dann quasi on demand erfahren muss und verstehen muss, wie die eigentlich genau funktioniert, damit ich die auch vernünftig prüfen kann, dann glaube ich, also solche Kontexte werden wir wahrscheinlich in Zukunft viel, viel mehr bekommen und viel, viel mehr haben. Glaubst du auch, dass das nochmal eine besondere Herausforderung wird oder glaubst du, dass das doch alles am Ende des Tages einem ähnlichen Schema folgt?
Naja, ich glaube, dass wir uns ein Stück weit davon verabschieden müssen, dass Lerncontent immer höchst professionell über einen langen Zeitraum entwickelt, geplant und dann umgesetzt wird. Du hast es gerade so schön gesagt, ja, wenn ich morgen eine neue Schranke einführe, okay, die wird wahrscheinlich nicht spontan plötzlich dort sein, ja. Aber an der Stelle werde ich wahrscheinlich auch als die Abteilung in einem Konzern oder ähnlichem, die das Ganze zur Verfügung stellen muss, mir anfangen, Tools zusammenzusuchen oder auch mögliche Wege, um solche Dinge schneller auch produzieren zu können. Ja, und auch an der Stelle zu sagen, okay, das ist jetzt noch nicht vielleicht der Weisheit letzter Schluss, aber in erster Linie geht es jetzt darum, dass die Leute Bescheid wissen, keine Ahnung, drücke nicht den roten Knopf, sonst passiert was Schlimmes. Ja. Und da reicht es mir vielleicht auch, wenn ich mit einem vernünftigen Smartphone ein Video aufnehme oder ein Foto mache von diesem Knopf, der da jetzt nicht zu bedienen ist, statt jetzt zu sagen, okay, jetzt konzipieren wir erstmal ein umfassendes E-Learning und in einem Jahr kommt es auf die Welt sozusagen. Also Und da muss man ja ehrlich auch sagen, da gibt es ja mittlerweile auch so viele Tools, die einen dabei unterstützen, ja, mit denen man wirklich so Rapid E-Learning erstellen kann, was dann auch wirklich schick aussieht, was responsive ist, also was ich auch auf dem Smartphone angucken kann. Da glaube ich, geht gerade so in diesem individuellen Content, der jetzt nicht, den man nicht in der großen Fläche ausrollt, sage ich mal, wird es immer mehr hingehen, dass man tatsächlich auch so kleine Nuggets selber erstellen kann, so Lern-Nuggets.
Es gab ja eine Zeit, da wurde sehr stark auch, also ich meine, im Grunde genommen sind wir ja alle mittlerweile YouTuber, Podcaster und so weiter geworden. Das heißt, Content kreiert, vielleicht nicht jeder, aber doch viele Menschen mittlerweile. Was hältst du davon?
Also ich bin ein großer Fan von User-Generated Content, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil, also ich glaube, ich kenne niemanden, der näher an seiner Zielgruppe Lernende dran ist, als diejenigen, die wirklich, ich sag mal, aus dem Leben heraus mir Dinge beibringen, die ich in dem Moment lernen möchte. Ja, und wir haben ja immer, wenn wir über E-Learning und Lernen denken, immer so einen offiziellen Gedanken im Hintergrund, ne? So, das muss ich jetzt werde ich abgeskillt, jetzt muss ich das machen. Aber wenn ich mir anschaue, meine Tochter, die ist 14, wenn ich mir anschaue, wie die lernt, Ja, wenn ihr was nicht versteht, dann geht die auf YouTube und guckt sich da Videos an und sucht sich noch eine App, die erklärt ihr das. Und da merkt man wirklich aber, dass sie den Ton, also gerade die YouTuber, die oder Instagrammer oder was auch immer, TikToker und wo sie überall rumspringen, die treffen den Ton total gut. Und das hat aber natürlich nichts mit offiziellen E-Learnings zu tun, die jetzt, sag ich mal, in einem ganz anderen Kontext und einem anderen Rahmen sind. Ja. Aber nochmal, also im Grunde genommen sollte man sich das Beste abschauen, denn sie sind ganz nah an dem dran, was die Leute brauchen. Und da kann man sich sicherlich den einen oder anderen Impuls auch noch holen, wie man da rangehen kann. Aber weiß nicht, wie siehst du das? Ja, bist ja User, der Content generated.
Nein, ich sehe das genauso. Ich glaube auch tatsächlich, und das sieht man ja auch bei YouTube, die es gut machen, die haben auch eine extrem positive Resonanz. Und die es nicht so gut machen, die werden irgendwann sowieso wieder verschwinden, weil sie einfach nicht das positive Feedback bekommen. Und von daher bereinigt sich das so ein bisschen. In gewissen Kontexten ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man auch natürlich davon ausgehen muss, dass wenn ich einen wie auch immer gearteten Content zur Verfügung gestellt bekomme, dass der auch inhaltlich die Qualität hat, die man benötigt. Also dass er keine Unwahrheiten oder Falschinformationen oder verbreitet. Das heißt also, dass die Leute, gerade wenn es ein bisschen komplexer ist, auch die richtigen Sachen vermitteln. Bei, ich sag mal, dem, was deine Tochter jetzt betrifft. Klar, wenn die dann irgendwie ein Mathe-Tutorial zur Bruchrechnung, da gibt es ja keine zwei anderen Meinungen zu. Also entweder kommt das richtige Ergebnis raus oder es kommt das falsche Ergebnis raus. Aber es gibt ja schon auch Inhalte, die ein bisschen komplexer sind, wo es vielleicht nicht nur eine Meinung oder ein Ergebnis zu gibt. Und da muss man vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken. Aber tatsächlich glaube ich, dass das durchaus ein sinnvoller Ansatz ist, auch in Unternehmen, die Mitarbeitenden dort stärker einzubinden und sie auch ein Stück weit zu unterstützen bei solchen Themen. Denn ich sehe das zum Beispiel im Moment auch sehr, sehr stark. Es gibt ganz viele Unternehmen, die das Thema Data Analytics auch so ein bisschen in die Unternehmensstrukturen hineingeben und quasi nicht mehr sagen, naja, es gibt nur eine Abteilung, die darf Datenanalyse betreiben, sondern wir haben einen großen Datenpool und auf Anfrage dürfen bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf bestimmte Daten zugreifen und dürfen auf der Basis dann auch ihre eigenen Analysen machen. Und das hilft dann natürlich, weil als Konzern share ich dann ja plötzlich die Aufwände, die ich habe, um solche Sachen dann auch möglichst zeitnah, weil es geht ja oftmals dann auch um die Frage, wie lange dauert das denn, wenn ich jetzt einen Antrag stelle, irgendwie eine Datenauswertung zu bekommen, wenn ich es selber machen kann. Ja. Und von daher, genauso sehe ich das beim Content auch. Ich glaube schon, dass das hilft und dass man in Unternehmen solche Strukturen auch etablieren kann, um einfach aus dem jeweiligen Kontext heraus, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dabei, weil solch ein Content hat ja einen großen Vorteil, entsteht aus dem Kontext des Unternehmens heraus. Von daher ist der Hinweis, den du gebracht hast, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man auch so ein bisschen davon weg muss, zu sagen, das muss jetzt alles perfekt sein, weil ich glaube, da neigt man natürlich auch dazu, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, das gar
nicht. Ja, das auf der einen Seite, aber auch wenn man jetzt nochmal so ein bisschen die Business-Ebene anschaut, bedeutet das aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass ich natürlich einem Lernenden, der auch bereit ist, sage ich mal, selber für ein wie auch immer geartetes Lernen zu zahlen, natürlich auch mehr bieten muss, als jetzt nur, sage ich mal, Content irgendwo reingeworfen. Ja, und da, also ich liebe ja das Thema Content, aber wie wir ganz schon am Anfang gesagt haben, dieses ganze Konstrukt, was habe ich mir drumherum gedacht, wie wird der Content aufbereitet, an welcher Stelle werden nochmal Zwischenfragen eingefügt, wie bearbeite ich nochmal ein Projekt und solche Dinge. Ich glaube, dass das immer weiter auch von Bedeutung sein wird, also ist es schon, aber, und wenn wir dann vielleicht irgendwie nochmal über das Thema KI sprechen, wird das, glaube ich, immer wichtiger auch zu sehen, da steckt wirklich auch ein Konzept dahinter, nicht nur Content bereitzustellen, sondern auch so einen gesamten Lernpfad zu konstruieren, damit am Ende auch ein erfolgreiches Lernen dabei rauskommt. Ne? Mhm.
Ja, bleiben wir doch beim Thema KI.
Oh nein, haben
schon mehrfach
gesagt. Jetzt haben wir es.
Genau.
Jetzt.
Ja, weil die große Frage jetzt natürlich gerade im Kontext von Content stellt sich natürlich schon, nämlich welche Rolle spielt KI eigentlich in der Zukunft? Muss ich dann überhaupt noch Content selber generieren? Und hat das die Qualität? Ja, also in Qualität meine ich jetzt nicht, ist das inhaltlich korrekt oder halluziniert die KI vielleicht, sondern ist das didaktische Konzept, was damit verknüpft ist vielleicht, also die sozusagen die Art und Weise, wie ich den Content auch aufbereitet habe, lerne adäquat oder nicht. Aber ja, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
Naja, ich glaube, wir sind uns einig, dass Content-Erstellung, und da denke ich jetzt nicht nur an Texte mit ChatGPT, sondern auch an Videos, Bilder und so weiter. Ich glaube, es war nie einfacher, Content, also einfacher in Anführungsstrichen, ne, Content zu erstellen, als jetzt mit den vielen, vielen KI-Anwendungen, KI-Tools, die da aus dem Boden plöppen. Und es gibt ja nur wirklich, also wenn man sich da umtut, es gibt ja nur wirklich für jeden erdenklichen Use Case mittlerweile irgendein Tool, was wirklich Probleme sehr, sehr einfach löst. Aber wie du schon sagst, ja, also die Frage ist am Ende, was macht eigentlich erfolgreiches Lernen aus? Und ich weiß nicht, es gibt so ein Buch, das nennt sich The Content Trap, ja. Und dieser Gedanke zu glauben, dass der Content am Ende darüber entscheidet, ob es erfolgreich, das Lernen erfolgreich ist oder nicht. Ich glaube, KI wird uns jetzt an der Stelle beweisen, dass viel, viel mehr zum erfolgreichen Lernen gehört als nur Content. Und also ich empfinde persönlich KI wirklich als einen super praktischen, sehr, sehr, wie soll ich sagen, immer verfügbaren, vor allem Sparringspartner, um Content zu erstellen, aber auch Konzepte zu erstellen. Also es geht ja nicht nur um Content, sondern wenn ich über das Thema E-Learning spreche, mir ein Konzept zu erstellen, vielleicht auch Fragen zu erstellen, auch rum zu experimentieren. Und man muss ja auch sagen, wir glauben ja immer, wir selber sind das Nonplusultra, aber spätestens, wenn es dann um so Themen geht, wie formuliere ich denn eigentlich Dinge mal in einfachen Worten, zeigen uns ja Anwendungen wie ChatGPT sehr deutlich, wie komplex wir eigentlich Dinge manchmal erklären, wie einfach es möglich ist. Ja. Also KI sehe ich an der Stelle wirklich als sehr, sehr praktischen Sparringspartner. Du hast es schon gesagt, das Thema Halluzinieren, na klar, das ist natürlich immer ein Thema und an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen Entwarnung für all die Fachexperten da draußen. Wir werden immer diesen, wie heißt es so schön, diesen Keep the Human in the Loop, ja, das werden wir in irgendeiner Weise dann doch, ja, natürlich noch brauchen, um festzustellen, da erzählt sie jetzt wirklich Unsinn, die KI. Auf der anderen Seite glaube ich, das ist auch eine Chance, sich ein Stück weit zu lösen von diesem Zwang, Content zu erstellen und lieber wieder darüber nachzudenken, was wollen wir denn eigentlich mit Lernen erreichen? Ja, und da erhoffe ich mir einfach davon, dass dafür mehr Zeit dann auch wieder ist, sich irgendwelche didaktischen Konzepte zu überlegen, sich zu überlegen, okay, was können wir darüber hinaus machen? Und da dann einfach KI als Sparringspartner und als Unterstützer an der Stelle zu sehen. Also so ist so mein momentaner, also wer weiß, was nächsten Monat passiert. Das ist ja bei KI immer so, wir reden heute drüber, in zwei Wochen ist schon wieder Schnee von gestern.
Ja, da hast du recht.
Ich weiß nicht, so.
Ja, du hast eigentlich jetzt gerade schon das perfekte Schlusswort gesagt, weil du nämlich sagtest, Content ist ja nicht alles, sondern zum Lernen gehört natürlich noch mehr dazu. Dennoch möchte ich dir zum Abschluss noch die klassische Glaskugelfrage stellen, nämlich, was glaubst du, welche Trends oder Innovationen, über KI haben wir jetzt ja schon geredet, werden in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen, die das Lernen nochmal komplett verändern oder auch generell, wir reden ja über das Thema Content, auch nochmal das ganze Thema Content in ein anderes Licht rücken?
Naja, ich glaube, dass ja die Gelehrten sich ja schon seit Jahren gewisse Dinge wünschen, die eigentlich nicht eintreten. Und das ist so ein bisschen so dieses, wir reden drüber und dann passieren wieder Dinge und wir erhoffen, jetzt ist der Durchbruch, ähnlich wie es jetzt mit KI war. Ja. Aber ich hoffe einfach, dass dieses ganze Thema immersives Lernen, also wirklich Lernen in einem Kontext, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich stehe mittendrin in dem Raum, dass das tatsächlich jetzt mal einen Durchbruch bekommt. Ich habe da natürlich auch für große digitale oder sagen wir mal Anbieter von Gadgets da große Hoffnung, dass sich vielleicht diese Brillen dann irgendwann doch mal durchsetzen.
Also du redest jetzt vom Thema Metaverse zum Beispiel.
Ja, Metaverse selber finde ich jetzt, wir lachen ja immer noch
von
über
Anwendungen in diesem Kontext, ja.
Genau, also dass wir wirklich dieses Thema, also ich gehe da auch über Lernen hinaus, ja, also dieses Thema Zusammenarbeit über Entfernung hinweg, da ist meiner Meinung nach so viel Potenzial drin. Und ich hoffe einfach, dass sich das durchsetzt. Und auch wenn wir nicht über KI sprechen wollen, aber ich glaube, dass dieses mein Partner, in welcher Form auch immer, KI, mich ganz nah in Zukunft begleiten wird und das Lernen dadurch einfach so en passant passieren wird. Ja, also ich befinde mich irgendwo, ich stelle die Frage und da sind wir auch so beim Thema Voice-User-Interface, was ich mir auch wünschen würde, dass das noch mehr Bedeutung bekommen würde, ja, dass ich wirklich viel mehr on the fly lernen kann und sagen kann, das habe ich jetzt nicht verstanden, ich guck mal, was sehe ich hier, was ist das, kannst du mir das erklären? Und das ist so meine große Hoffnung, jetzt gar nicht, was kommt da Neues um die Ecke, sondern dass wir die Dinge, die da sind, mal zusammenfügen und gucken, was kann man da Tolles draus machen, damit Lernen einfach selbstverständlicher wird und nicht immer in so einem du musst jetzt lernen Kontext passiert.
So, liebe Christina, das hört sich so an, als sollten wir uns auf jeden Fall in naher und ferner Zukunft nochmal verabreden, um über die vielleicht bis dahin entstandenen Entwicklungen zu sprechen und schauen, was KI, AR, VR oder andere Veränderungen dann tatsächlich mit dem ganzen Thema Lernen gemacht haben und welchen Einfluss das auf das Thema Content und Content-Entwicklung hatte. Ich persönlich fand unsere Diskussion sehr, sehr spannend und interessant und habe mich sehr gefreut, dass du da warst. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass wir uns dann in naher Zukunft nochmal zu diesem Thema hören.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.